Jacobin. Der 1%-Feminismus. Die neoliberale Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit. Den Reichen geht es gut, aber immerhin sind ein paar von ihnen Frauen oder Angehörige einer Minderheit. Von Rose Warden.
Bevor die neue Episode startet, vielen Dank für die vielen Spenden, die wir in den letzten Tagen von euch bekommen haben. Jede regelmäßige Spende hilft und ermöglicht uns, solch kostenlose Formate wie diesen Podcast dauerhaft zu produzieren. In diesem Sinne, danke. Spende auch du gerne über jacobin.de/podcast.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist ein jährliches Halligalli für die globale Schicht der Superreichen und ihrer Bediensteten. 2018 erregte das Treffen Aufmerksamkeit, weil nach fast 50 Jahren das erste Mal alle Meetings von Frauen moderiert wurden. Die Organisatorinnen erinnerten damit an das Fortbestehen geschlechtlicher Ungleichheit, gerichtet an eine Versammlung, die selbst nur zu 21% aus Frauen besteht. Statt deswegen zur Sektflasche zu greifen, sollten wir uns den Einspruch der US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser ins Gedächtnis rufen, dass solche Formen weiblicher Repräsentation kaum mehr sind als oberflächliche Ablenkungsmanöver. Verkörperungen eines neoliberalen Feminismus, der in allererster Linie privilegierten Frauen weiterhilft. Inwiefern dieser Feminismus des 1% mit neoliberalem Denken zusammenhängt, bringt der Literaturwissenschaftler Walter Ben Michaels auf den Punkt. Dass sich die Kluft zwischen Armen und Reichen vergrößert, ist im Grunde okay, solange die immer erfolgreichere Elite so ähnlich aussieht wie der abgeschlagene Rest. Das Modell sozialer Gerechtigkeit bedeutet hier nicht, dass die Reichen weniger und die Armen mehr haben sollten. Die Reichen sollen haben, was immer sie haben, solange ein angemessener Anteil von ihnen Frauen und Angehörige von Minderheiten sind. Christine Lagarde, damalige Direktorin des Internationalen Währungsfonds und Vorsitzende des Forums, versuchte in ihrer Eröffnungsrede einen Wortwitz, als sie betonte, dies sei ein Panel, kein Man-El. Hillary Clinton als Paradebeispiel. Hillary Clintons Niederlage in der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 gibt Anlass, ihre feministische Glaubwürdigkeit zu hinterfragen. 1995 hatte sie in einer berühmten Rede bei der 4. Weltfrauenkonferenz der UNO erklärt, dass Frauenrechte ein für alle Mal als Menschenrechte anzusehen seien. Doch ihre Politik zur Unterstützung reproduktiver Rechte, etwa auf Verhütungsmittel und Abtreibungen, bleibt hinter umfassenderen Ansätzen vieler entwickelter Demokratien zurück, die zum Beispiel Regelungen zu Kinderbetreuung und Vaterschaftsurlaub als Teil der Gleichung ansehen. Als First Lady unterstützte Clinton 1996 eine Sozialreform, die US-amerikanische Frauen mit niedrigen Einkommen in die Prekarität drängte. Als Außenministerin unter Barack Obama traf sich ihr aggressiver Ansatz in der Außenpolitik mit dem von Rechten wie Robert Kagan. Sie war Feuer und Flamme für den Irakkrieg, der für eine ganze Generation irakischer Frauen tiefgreifende körperliche und wirtschaftliche Schäden mit sich brachte. US-Interventionen im Mittleren Osten destabilisierten die Region und bereiteten damit unter anderem jenem fremdenfeindlichen Backlash in den USA den Boden, der uns heute wieder dazu bringt, mit so verzweifelter Dringlichkeit für die Gleichheit von Frauen zu kämpfen. In ihren Wahlkampfmemoiren What Happened gibt Clinton die Schuld für ihre Niederlage einer jungen Frau, die nicht gewählt hat. Danach verschwand sie von der Bühne, wenn sie nicht gerade Kritikerinnen zurückwies, die auf ihr enges Verhältnis zum Serienvergewaltiger Harvey Weinstein hinwiesen oder die Verteidigung einer ihrer Wahlkampfberater beklagten, den man der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Du musst dich reinhängen. Liberaler Feminismus stützt sich vor allem auf den Appell an Einzelne, ihr Verhalten zu ändern, zum Beispiel sich mehr reinzuhängen, to lean in, wie die Geschäftsführerin von Facebook, Sheryl Sandberg, Frauen empfiehlt. Sandberg hat sich mit anderen mächtigen Frauen, wie der früheren US-Außenministerin Condoleezza Rice und der Leiterin der Pfadfinderinnen, Ana Maria Chavez, zusammengetan, um die Nachricht des Selbstempowerment von Frauen zu verbreiten. Tatsächlich passt das Aufrücken von Frauen in die Führungsetagen bestens mit dem Profitstreben der Unternehmen zusammen. Die Zusammenarbeit von arbeitenden Frauen hingegen beginnt oft unter großen persönlichen Risiken an Arbeitsplätzen, die es nicht honorieren, wenn Arbeiterinnen sich reinhängen. Eine globale Elite. Kehren wir noch einmal zum Weltwirtschaftsforum zurück. Wer waren die Frauen, die hier die Leitung übernahmen, und was sind ihre politischen Positionen? Neben Christine Lagarde waren die prominentesten Co-Vorsitzenden die Geschäftsführerin des Hightech-Konzerns IBM, Gini Rometty, und die norwegische Premierministerin Erna Solberg. Gini Rometty wurde 2011 die erste weibliche Chefin von IBM. Unter ihrer Leitung wurden 130.000 Jobs, ein Drittel aller Stellen des Konzerns, in indische Auskopplungen verschoben, die einen Bruchteil der amerikanischen Löhne zahlen. 2017 kam sie für ihre Mitgliedschaft in Donald Trumps Strategie- und Policy-Forum in die Kritik, auch weil sie sich, anders als andere Mitglieder des Forums, nicht von dessen verharmlosenden Kommentaren zu den tödlichen Neonazi-Attacken auf Demonstrantinnen in Charlottesville, Virginia, distanzierte. Die fehlende Reaktion von IBM, auch bezüglich der Forderung Trumps, alle Muslime in den USA in einer Datenbank zu erfassen, schien besonders deswegen schwach, weil der erste Geschäftsführer von IBM, Thomas J. Watson, das Nazi-Regime Adolf Hitlers mit der Technologie für maschinenbetriebene Personendatenbänke beliefert hatte. Heute vermarktet Rometty das, nach Watson benannte, künstliche Intelligenzprogramm der Firma als Werkzeug zur Verteidigung der nationalen Sicherheit. Christine Lagardes Aufgabe als Leiterin des Internationalen Währungsfonds IWF war es, Volkswirtschaften auf den Zahn zu fühlen, um ihre strukturellen Probleme zu diagnostizieren. Lagarde rief wiederholt zu Maßnahmen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit auf. Doch die Funktion des IWF in seiner Geschichte bestand hauptsächlich darin, verschuldete Länder zur Austerität zu zwingen und Sparmaßnahmen im sozialen Bereich durchzusetzen, unter denen Frauen überdurchschnittlich stark zu leiden hatten. 2015 protestierten feministische Wirtschaftswissenschaftlerinnen öffentlich gegen die vom IWF mitgetragenen Austeritätspakete, die der Regierung Griechenlands aufgezwungen wurde und unter anderem dazu führten, dass Frauen sich zur Prostitution gezwungen sahen. Zwar revidierte der IWF in der Folge seinen Ansatz in Teilen, doch Lagarde entzog vor kurzem einem Plan die Unterstützung, der Griechenlands Schuldenlast erleichtert hätte. Die norwegische Premierministerin Erna Solberg ist die zweite Frau an der Spitze des Landes. Seit 2013 regiert sie, seit 2004 ist sie Vorsitzende der mitte-rechten konservativen Partei. Sie führt eine Koalition an, der auch die rechtspopulistische Fortschrittspartei angehört, die durch Anti-Einwanderungskampagnen von sich reden macht. Ihre Regierungszeit war bisher geprägt durch wirtschaftliche Liberalisierung, Steuerkürzungen und Teilprivatisierungen in Form von Public-Private Partnerships. Immerhin, Solberg führt Policy-Initiativen fort, die die Geschlechtergerechtigkeit durch ein starkes soziales Sicherheitsnetz stärken, anstatt Gender-Rhetorik fürs Abräumen des Sozialstaats zu missbrauchen, wie Hillary Clinton es als First Lady tat. Die 99%. Das Abschlusspanel des Weltwirtschaftsforums von 2018 unterstrich noch einmal den Graben zwischen dem Feminismus der Reichen und jenen Millionen von Frauen und Männern, für deren missachtete Menschenrechte dieser 1%-Feminismus sich selbst zum Anwalt macht. Auf dem Künstlerinnenpanel präsentierte der britische Fotograf Planten Antonio seine Aufnahme einer Frau aus der Demokratischen Republik Kongo, wo Vergewaltigungen zur Waffe im Kampf um Mineralien geworden sind, die für die Produktion vor allem westlicher Konsumgüter gebraucht werden. Sehen Sie sich Sandra ganz genau an. Ist sie nicht schön? Sandra wurde mit extremer Brutalität vergewaltigt, begann Antonio seinen Vortrag, um sein still zuhörendes Publikum dann zu erinnern. Wir alle sind mit diesem Problem seltsam verflochten. Die Rolle der Kunst ist zentral in unserer verzerrten Zeit. Sandra, die Überlebende, bat Antonio persönlich, ihre Nachricht zu verbreiten, vielleicht weil sie die Möglichkeit sah, damit einen Raum von Menschen zu erreichen, in dem einzelne Personen über einen persönlichen Reichtum verfügten, der das Bruttosozialprodukt ihres Heimatlandes übersteigt. Solange die globalen Systeme des Kapitalismus, seien sie auch geleitet von rein weiblichen Führungsriegen, die extreme Ungleichheit weiter vertiefen, solange wird der Mainstream-Feminismus nicht imstande sein, jene Verhältnisse zu beseitigen, die die Männer und die Frauen von Davos schufen. Der Fotograf beendete seinen Vortrag mit dem Appell: Da draußen tobt eine moralische Schlacht, und wir müssen dagegen etwas tun. Indem wir die Lücke schließen zwischen jenen Menschen, denen gegenüber wir Empathie aufbringen, und denen, die wir vergessen. Sanfter Applaus regte sich im Saal.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man Jacobin. Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.